große Sorge war von der Head-of-Regie, wie finden dann andere auf der Bühne ihre Räume, wenn da plötzlich eine Frau ist. Ich glaube, eine mit der härtesten Konfrontation war, dass abends das BKA an der Haustür klingelte. Es seien Morddrohungen anonym an den Verein geschickt worden, was meine Person anging. Dieses, sobald irgendwie eine Forderung meinerseits kommt, unmittelbar das Totschlagargument, Tabea, du hast keinen Wert als Frau. Wieso soll ich Angst haben vor etwas, was ich noch nie gemacht habe? Dann weiß ich ja auch überhaupt noch gar nicht, ob ich es kann oder nicht, sondern mache ich es einfach und dann sehe ich, dass ich es kann. Klar, Herausforderung, geh rein, mach es. Und im Nachhinein checke ich oft erstmal so dieses, okay, krass, interessante Erfahrung, die ich da gemacht habe.
Der Fußball verändert sich, langsam, Schritt für Schritt. Und trotzdem gibt es immer noch Themen, bei denen man sich fragt, warum sind das überhaupt noch welche? Warum fällt es auf, wenn eine Frau im Profifußball eine Führungsrolle übernimmt? Warum wird diskutiert, ob sie dieser Rolle gerecht werden kann? Und warum wirkt es für viele immer noch so ungewohnt, wenn sich ein Bild verändert, das über Jahrzehnte als normal galt? Als Marie-Louise Ether als neue Interims-Cheftrainerin von Union Berlin verkündet wurde, ging es plötzlich nicht mehr nur um Fußball, nicht um Taktik, nicht um das Spiel, sondern um die Reaktion darauf, um Schlagzeilen und um Debatten und um eine Aufmerksamkeit, die eine einzige Frage aufwarf. Warum ist das eigentlich noch so besonders? Ether selbst hat das sehr klar auf den Punkt gebracht. Sie wünscht sich, dass der Fokus irgendwann einfach nur noch auf dem Fußball liegt und das unabhängig vom Geschlecht. Ein Satz, der so selbstverständlich klingt und gleichzeitig zeigt, wie weit der Fußball davon noch entfernt ist. Natürlich müssen sich alle ihren Platz erarbeiten, Männer wie Frauen, aber der Weg dorthin, der ist nicht immer für alle gleich. Manche Wege werden genauer beobachtet, schneller bewertet und auch grundsätzlicher hinterfragt. Es geht dann nicht mehr nur um Leistung, sondern auch darum, ob man in ein Bild passt, das über Jahrzehnte in den Köpfen gewachsen ist. Führung im Fußball hatte lange ein klares Gesicht, nämlich das einer männlich dominierten Branche. Und vielleicht ist genau das der Kern der Sache. Nicht, dass Frauen heute im Fußball sichtbar sind, sondern dass es immer noch auffällt, wenn sie es sind. Unser heutiger Gast kennt diese Welt von innen. Sie war Nationalspielerin, Olympiasiegerin und Leistungsträgerin bei einem der erfolgreichsten Vereine im deutschen Frauenfußball. Heute ist sie eine der bekanntesten Gesichter der Fußballanalyse im deutschen Fernsehen. Damit ist sie Teil des Systems und gleichzeitig jemand, die es einordnet wie kaum ein anderer. Tabea Kemme, schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Ja, guten Morgen aus London gerade.
Hallo, Tabea. Studio.
Ja, guten
Hallo.
Morgen. Für dich ist ja sogar noch eine Stunde früher und ich dachte schon, Wir müssen hier früh aufnehmen. Aber du musstest ja noch früher aufstehen.
Ja, du bist auch in anderen Umständen und dementsprechend hin und wieder mal am Schnaufen und wir verzeihen dir das trotzdem.
Dankeschön.
Das ist ja nicht mehr lang.
Ja, wie geht's dir? Du bist heute beim Fußballspiel, deswegen in England, richtig?
Genau, ja, bei der Champions League von Prime in der Übertragung. Gestern schon ein bisschen Matchday-1-Show gehabt, schon mal im Stadion Emirates gewesen, wo ja quasi meine Karriere auch beendet wurde aufgrund körperlicher Beeinträchtigung. Ich glaube, ich kann es so nennen.
Und das Knie, ist aber schön leidige Knie.
Ja, irgendwie schon. Das Knie tanzte gestern hier wieder durchs Stadion. Also das ist, selbst das freut sich auch wieder, sich mit der Vergangenheit als zu aktiven Zeiten sich auch nochmal zu konfrontieren. Und es ist so schön erfüllend. Ich meine, es ist jetzt 6 Jahre her, dass ich aufgehört habe. Und wenn man an Orte zurückkehrt, wo man auch den Grashalm auch mal umflügen durfte, und wenn das Herz tanzt, glaube ich, ist das immer ein schönes Zeichen, dass man den Weg, den man gegangen ist, dass der schon ganz okay war.
Ja, schön. Und da habe ich ja auch gar nicht im Intro zu viel versprochen, dass wir hier eine der bekanntesten Gesichter in der deutschen Fußballübertragung stehen haben. Ne? Champions League Halbfinale kann man mal machen am Spielfeld.
Und vollkommen zu Recht. Wer Tabea schon mal gesehen hat im Television, der weiß, dass sie das sehr, sehr gut macht, sehr gut ihre Meinung vertritt. Und von mir erstmal an der Stelle ein Riesenkompliment. Ich gucke dir gerne zu. Und du hast ja jetzt gerade auch schon selber verraten, du kennst quasi wie Turit und ich auch jetzt die zwei Perspektiven des Fußballs oder zwei von vielen Perspektiven des Fußballs. Einmal als ehemalige Spielerin und jetzt als TV-Expertin. Da sind wir drei uns ja alle sehr ähnlich.
Genau, und ich kenne Tabea noch sehr gut vom Platz. Wir sind ja auch ein Jahrgang, wir haben viel gegeneinander gespielt, aber in der Nationalmannschaft, gerade Jugend, haben auch sehr viel miteinander gespielt. Von daher sowohl Mannschaftskameradinnen als auch Gegnerinnen, ne?
Ich wollte gerade sagen, Ture, ey, wenn ich auch so an die Nazio-Zeit zurückdenke, ich hatte letztens, weil ich das Köln-Spiel der Frauen im Rhein-Energiestadion gegen Bremen gemacht habe, mit Lisa Schmitz auch nochmal kurz gequatscht. Dieses so, was wir für einen Weg ja schon gegangen sind, wenn ich überlege, U17-Nationalmannschaft.
Ja, da waren wir noch jung.
Ja, und irgendwie so, was von der für einen Weg irgendwie auch gemeinsam gegangen ist. Das, und jetzt auch, ne, die Perspektive, die ihr auch gerade gemeint hattet, dass wir sowohl ja auch eine aktive Karriere hinter uns haben und jetzt irgendwie über die Sportart, die uns geprägt haben, die wir auch geprägt haben, erzählen können, was auch so ein bisschen von innen heraus vielleicht der zuschaut und glaubt, viele Kenntnisse zu haben, wie das dann im inneren Zirkel läuft, dass wir das so ein bisschen transferieren können. Das finde ich irgendwie voll die schöne Möglichkeit.
Ja, total.
Das stimmt. Ja. Ich glaube übrigens, ich habe euch nie gegeneinander spielen sehen, aber ich glaube, Turit war so eine Spielerin, du hast ganz ungern gegen Tabea gespielt, glaube ich. Ja. Ich glaube, Tabea hat dich aufgefressen.
Ich weiß gar nicht, ob wir, als du dann Verteidigerin geworden bist, ob noch gegeneinander gespielt haben. Anfangs warst du eher Stürmerin. Du hast ja auch dann deinen Weg nach hinten gefunden. Ich glaube, so viel haben wir dann gar nicht mehr gegeneinander gespielt. Nee, aber ich hätte ungern gegen dich gespielt. Ja. Sehr intensiv, sehr zweikampfstark. Deswegen, das wäre schwierig geworden.
Ja, so habe ich Tabea auch auf dem Feld in Erinnerung, muss ich sagen.
Dann kannst du doch auch direkt mal Tabea vorstellen.
So ist Tabea übrigens auch auf dem Paddleplatz.
Intensiv und zweikampfstark.
Intensiv, ja.
Gegen die Bande.
Ja, ich stell dich mal kurz vor. Du bist in Stade geboren. Du hast nicht nur Bundesliga gespielt, du bist auch deutsche Nationalspielerin gewesen. Ja, ich würde sagen, du warst eine Allrounderin. Wir haben ja gerade schon gehört, hast im Sturm angefangen und bist dann immer so ein bisschen weiter nach hinten versetzt worden, hast aber auch da deinen Job gut gemacht. Du hast angefangen beim SG Freiburg. Ich hoffe, ich spreche jetzt Öderquart richtig aus.
Richtig.
Wow, gut. Dann hast du sehr, sehr lange beim ersten FFC Turbine Potsdam sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Damen dann gespielt, über 10 Jahre, und hast dann noch 2 Jahre bei Arsenal in London gespielt. Ja, hast also über ein Jahrzehnt warst du auch Leistungsträgerin bei Turbine Potsdam in der Bundesliga, in der Frauenbundesliga, und musstest dann leider aufgrund anhaltender Knieprobleme, die du ja schon angesprochen hast, 2020 aufhören, hast 47 A-Länderspiele für Deutschland gemacht, bist U17-Europameisterin, bist U20-Weltmeisterin und wahrscheinlich dein größter sportlicher Erfolg ist der Olympiasieg 2016 in Rio geworden. Habe ich nichts von gewonnen.
Nee. Und das sind viele andere schöne Sachen.
Ja, aber immer wieder sitze ich hier, stelle unsere Gäste vor und merke, wie wenig Titel ich im Vergleich zu ihnen gewonnen habe.
Ja. Ja, also sagen wir mal so, der Rahmen ist gesteckt. Du hast eine sehr erfolgreiche Karriere hinter dir, auch wenn sie wahrscheinlich vielleicht noch ein paar Jahre länger hätte gehen können, dürfen, wenn die Verletzung nicht gewesen wäre. Wenn du mal so auf deine sportliche Karriere zurückblickst, bevor wir dann in das Geschäft eintauchen, in dem du dich heute bewegst. Was würdest du sagen, hat dich so als Spielerin am meisten geprägt oder was konntest du auch ja für die Zeit nach dem Fußball mitnehmen aus deiner aktiven Karriere?
Ich glaube, so in der Rückschau finde ich das total spannend. Erstmal, was man ja für Möglichkeiten hat, mit dem Sport einfach auch die Welt zu sehen. Und dass man in einer Art von Komfortzone des Sports reist und in jegliche Situation irgendwie reinkommt. Also ich sag mal so, ja, es ist die Sportlerin. Jetzt ist es sogar noch die Olympionikin. Natürlich, bei jeglichen Events wird das irgendwie zum Thema. Und sofort ist der Sport im Fokus des Austausches mit dem Gegenüber, ob es jetzt in der Wirtschaft ist, ob es in der Politik ist. Das war erstmal so, was ich während der aktiven Karriere überhaupt nicht gecheckt habe, was das eigentlich für Möglichkeiten jetzt auch für nach der Karriere mit sich bringt. Mhm. Und auch einfach dieses, also was man schaffen kann, wenn man einfach seiner Passion folgt. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten prägt. Und dann auch dieses gewisse Talent ja auch zu sehen, zu empfinden, dem nachzugehen. Und dann steht dir einfach so krass die Welt offen. Das ist so ein bisschen dieses, was ich in der Rückschau sehe. Oder auch wenn ich jetzt mit Nachwuchsspielerinnen irgendwie mal in Austausch komme oder jetzt sogar Workshops in Schulen hier und da auch mache, so, das teile ich immer gerne. So dieses, wenn du so Bock auf so eine Sache hast und das jeden Tag irgendwie und dafür natürlich auch vielleicht mal ein paar mehr Intensitäten auf dich nimmst und lernst, Grenzen zu versetzen, was vielleicht auch nicht immer geil ist, aber ich glaube, das ist ja irgendwie so eine Prägung. Habt ihr sowas auch so, dass ihr mit so einer gewissen Distanz darauf zurückblicken könnt und sagt so, ey, das prägt mich jetzt einfach für das kommende Leben, was ich noch vor mir habe?
Ja, ich glaube, in ganz, ganz vielen Belangen, ne? Also ich finde erstmal natürlich so auf einer persönlichen Ebene oder Persönlichkeitsebene, ich glaube, dass wir schon allein dadurch, dass wir so lange Leistungssport gemacht haben, schon auch Menschen sind, die ehrgeizig sind, die Ziele haben, die uns, ne, wenn wir uns was in den Kopf setzen, dann machen wir es auch. Wir gehen, glaube ich, sehr klar und strukturiert durchs Leben. Also das ist so zumindest das, was ich immer das Gefühl habe, was man so mitnimmt aus so einer doch sehr, vielleicht während man in dieser Profikarriere ist, schon sehr, sehr strukturierten Phase. Aber ich glaube, das hilft so fürs weitere Leben. Und wie du schon sagst, ich glaube, dass wir sehr viele Privilegien einfach durch diese Karriere einfach mitnehmen fürs weitere Leben. Also
ja, voll.
Für mich war es so, ich habe sehr viel mitgenommen aus meiner aktiven Zeit, musste mir dann aber auch, also musste in Anführungszeichen, brauchte das, dass ich mir dann ab einem gewissen Zeitpunkt nach Karriereende, ich musste mir irgendwas suchen und Tabea, ich weiß, du bist genauso, um sich selbst zu challengen irgendwo auf eine Art und Weise. Weil das fällt ja komplett weg, ne? Du hast ja eigentlich jeden Tag, wenn du im Training bist während deiner Zeit, hast du diese Challenge und dann im Spiel sowieso. Und das fällt ja dann irgendwo weg. Und dann musst du dir selber erstmal was Neues suchen. Ich kann mich zum Beispiel bei Tabea dran erinnern. Ich glaube, das war so ziemlich das erste Mal, als wir, es war die zweite Veranstaltung, glaube ich, von Benny Hövedes beim Matchpoint-Event, als du dann mit Josie zusammen das Ding mal kurz moderiert hast. So, ich glaube, es war deine Premiere, ne? Aber das war ja auch vor relativ vielen bekannten Menschen. Aber es ist jetzt keine große Gruppe gewesen. Aber ich kann ja verraten, ich bin danach hierher gekommen und habe zu Turek gesagt, also wie Tabea und Josie das gemacht haben, so das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Du bist, glaube ich, auch so jemand, du musst dir deine Challenges dann auch unbedingt suchen.
Ja, und vor allem auch, also das ging ja dann teils noch weiter, das war meine erste Erfahrung und dann hatte ich irgendwie, das war die Preview von dem Film von Robert Habeck, den ich dann moderiert habe in Berlin, im Delphi mit 600 Menschen drin und dann war ich so, ja klar, mache ich. Also es ist so dieses, klar, Herausforderung, go it, also geh rein, mach es und im Nachhinein checke ich oft erstmal so dieses, okay, krass. Interessante Erfahrung, die ich da gemacht habe und ziehe daraus meine Erkenntnisse. Und ich glaube, das ist so, das begleitet mich durchs Leben einfach, die keine Lebensscheu zu haben. Und das ist auch eins, was durch den Fußball, durch den Leistungssport einfach mich geprägt hat auch, ne? Dieses so, wieso soll ich Angst haben vor etwas, was ich noch nie gemacht habe? Da kann ich ja noch, also ist da so ein bisschen die Pippi-Langstrumpf-Einstellung auch so. Wenn ich was noch nicht gemacht habe, dann weiß ich ja auch überhaupt noch gar nicht, ob ich es kann oder nicht, sondern mache ich es einfach und dann sehe ich, dass ich es kann. Ja. Ich finde, das ist so simpel. Das ist die Einfachheit des Lebens.
Ja, total. Und dass du so überhaupt keine Scheu grundsätzlich hast, zeigt sich ja, finde ich, auch sehr, ja, sehr darin, dass du auch öffentlich, naja, immer auch sehr für deine Themen einstehst. Also du gehst ja auch aus deiner Komfortzone raus, nicht immer den einfachsten Weg, sondern hast schon, weißt diese Bühne, die du hast, auch zu nutzen, um auch deine Themen zu setzen, die dir wichtig sind, deine Überzeugung. Glaubst du, dieser Weg als Profifußballerin hat da auch einen Einfluss drauf genommen, dass du heute so da stehen kannst und so für deine Überzeugung einstehen kannst?
Ja, 100%. Vor allem auch, ich glaube, das, was mir nach Karriereende am meisten bewusst geworden ist, man sagt ja so dieses eine Jahr nach Karriereende, das ist so, ja gut, hier dreht sich mal eben kurz alles.
Ja, da kann Fabi auch ein Lied von singen.
Es ist Wahnsinn, oder? Ja. Was dadurch, also die komplette Struktur ist nicht mehr da, dieses, und mir wurde da erst bewusst, wie krass fremdgesteuert ich war. So dieses, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen, auch selbst mein Daily Business zu organisieren, zu durchlaufen, zu was will ich trainieren, mit welchem Wettkampf? Bei mir ist es jetzt Triathlon geworden. Also so ohne geht halt auch überhaupt nicht. Ja, voll. In Köln bin ich. Am 6. September mache ich meine erste olympische Distanz. Ah, ja. Also von wegen irgendwie Abstand zum Sport, so Bullshit. Funktioniert bei mir nicht.
Wir stehen am Rand und feuern an, ne, Fabi?
Ja, gerne. Oder nehmt noch dran teil. Ihr könnt euch auch noch anmelden.
Ja, ja, das gucken wir mal dann.
6. September hast du gesagt, ne? Ja. Da kann ich nicht. Da habe ich schon was im Kalender.
Schade. Noch was, ja.
Nee, aber also das natürlich auch im Rahmen dessen auch wachsen die Themen natürlich mit. Ne? Ich meine auch alleine jetzt die Konfrontation der eigenen Haltung wird einem ja auch bewusst, wenn man diese äußert und das dann irgendwie in der Öffentlichkeit mehr diskutiert wird.
Einfach Wellen schlägt, ne? Also es ist ja so.
Ja, ja, voll. Und das alleine, ich meine, ich hatte mit 18 schon die erste Situation, dass halt also die ich glaube, eine mit der härtesten Konfrontation war, dass abends irgendwie das BKA an der Haustür klingelte und ob ich da wäre. Es seien Morddrohungen anonym an den Verein geschickt worden, was meine Person anging.
So, wirklich? Das war so, mit 18 ja, hast du gerade gesagt?
Ja, 17 oder 18 war das.
Boah.
Ja. Nee, ich war, glaube ich, schon volljährig, weil sonst hätten sie meine Eltern mit hinzuziehen ja, müssen. So, heftig. Und dann, das macht was im Sinne von okay, krass. Das,
aber
was
warum?
Ich,
also weswegen?
Das war wegen eines Rivalitätsspiels zwischen Turbine Potsdam und Eintracht Frankfurt. Also damals ja noch Frankfurt. Mhm. Und da gab es halt irgendwie, ich glaube, ein Foulspiel. Das war das Foul von Lira Alushi, damals noch bei Ramal. Sie hatte sich einen Kreuzbandriss aus dem Foul gezogen. Und das war ein Anlass, mir dann halt Morddrohungen an den Verein, also an mich gerichtet, über den Verein zu senden, aus der Anonymität heraus. Und das muss natürlich, der Verein hat es gemeldet, aber natürlich auch nicht mit mir irgendwie in den Austausch gegangen. Und dann kam so die harte Version, ist dann halt einfach, plötzlich steht das BKA vor der Haustür. Und solche Sachen, also es macht was im Sinne mit, oder es hat was mit mir gemacht, so diese, okay, auf wen kann ich mich verlassen? Und letztlich war es dann immer die Situation, okay, am meisten kann ich mich auf mich selbst verlassen, dass ich mir Strategien angeeignet habe im Umgang mit sowas. Und das bringt natürlich ist eine gute Grundlage gewesen, wenn man zu sehen will, jetzt für alles, was jetzt kommt, auch gerade was Social Media und Co. angeht. Als ehemalige Polizistin hatte ich natürlich auch während des Polizeistudiums hier und da theoretische Einblicke, Tätermotive. Mhm. Also ich konnte mich sehr oder kann mich sehr gut da rauszoomen und bin nicht in meiner Persönlichkeit eingeschränkt beziehungsweise ängstlich oder sonst dergleichen. Ja. Es braucht, fairerweise, das muss ich schon sagen, natürlich, wenn wieder solche Themen aufkommen oder jetzt ja auch gerade, was letztens jüngst passiert war mit dem Video, was kursierte, das, wo Spieler mich nicht abgeschlagen haben, einen Handschlag gegeben haben, sowas. Das ist ja gerade so sensibel alles. Ja. Da brauche ich einfach Regeneration. Da ist dann wirklich so, ey, ich nehme mir 2 Tage mal und bin im Off.
Ja, war das so dein Weg? Ich meine, das haben wir natürlich alle mitbekommen. Klar, es ging ja wirklich viral und da gab es ja auch Meinungen in jede Richtung und wahrscheinlich auch viel, was dann bei dir angekommen ist. Ist das dann dein Weg gewesen? Einfach mal Handy weg, Social Media weg, rauszoomen, Zeit für dich nehmen und nicht drauf eingehen? Oder was war dein Weg, damit umzugehen?
Da hatte ich eine gute Strategie. Also weil so Social Media Management, das ist alles bei mir generell. Ich bin ja mein eigenes Management auch in jeglichen Verhandlungen. Dass ich das gebündelt hatte im Sinne von, okay, ich mache ein Interview. Und ich habe im Netzwerk halt eine Journalistin, das ist in dem Fall beispielsweise Inga Hofmann vom Tagesspiegel, die auch Ressortleiterin dort ist. Da hatten wir schon, seitdem ich aktiv bin, auch schon waren wir im Austausch und haben Haltungsthemen generell, auch wenn es gesellschaftlich, sportpolitisch wird. Und dass ich so ein Netzwerk habe, wo ich sage, okay, hier Austausch, aber auch in Rhythmen, die ich mitgestalte und nicht mal eben schnell. Mhm. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses, wie oft das kommt? Ja, kannst du mal eben. Yeah. Und dann kommen so 17 Sachen am Tag. Dann nehmen es noch 12 persönlich, wenn ich Nein sage. Mhm. Und lernen, sich davon frei zu machen. Ich glaube, das ist so immer wieder die Selbstreflexion, ob man das auch schafft, sich immer davon selbst frei zu machen.
Mhm.
Du könntest ja aber theoretisch, was ja viele vielleicht nicht wissen, du könntest dich ja auch zurückziehen an deinen Wohlfühlort.
Ja.
Mit deinen Tierchen.
Ey, voll, auf dem Bauernhof. Ja.
Tabea hat nämlich einen Bauernhof.
Ja, genau. Weiß man das eigentlich? Ja.
Ich meine,
du postest ja manchmal, glaube ich, ja, von genau. deinem Hof, ja.
Das ist meine Wohlfühloase. Das ist übrigens in der Nähe von Stade, wo ich geboren bin. Da bin ich groß geworden. Und da bin ich jetzt quasi, also zumindest habe ich meine Meldeadresse schon mal da und bin Teilzeit Betriebseigentümerin eines biozertifizierten Bauernhofs im Nebenerwerb. Es ist, ich sag's euch, es ist großartig in der Natur. Du kannst machen, was du willst und bist einfach immer draußen am Rumwerkeln, Rumbasteln. Natürlich hat man hier und da auch Aufgaben, die zu bewältigen sind, aber es ist groß. Es ist ein großartiger Sport. Kann ich euch nur empfehlen.
Vor allen Dingen so das komplette Kontrastprogramm zu dem, was du sonst als Experte machst. Weil ich habe jetzt hier nämlich gerade so die Überschrift hier in meinem Skript ist mich auch Perspektivwechsel vom Platz ins Studio. Aber es ist ja eigentlich vom Platz ins Studio und auf den Hof. Also es ist ja, du hast ja total viele, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, also du bist ja, das haben wir ja schon gerade auch besprochen, du bist ja eine der Expertinnen, ne? Du bist bei den auf den größten Bühnen bei Magenta Sport, Sky, Prime Video. Du bist jetzt für die WM auch im Einsatz. Das heißt, größer geht's ja eigentlich nicht. Und dann dieser Kontrast zum Hof. Erzähl doch mal kurz, weil du hast gesagt, du hast nach der aktiven Karriere auch so dieses Gap Year vielleicht gehabt, wo man sich erstmal finden musste. Wie hat sich das dann für dich alles so sortiert? Wie kam überhaupt der Schritt zur Expertin und vielleicht auch mit dem Hof? Also wie hat sich dann dein Leben einfach geordnet nach der Karriere?
Also ich glaube, mir fliegt ja immer dieses Leben entgegen und ich umarme es mit einer gewissen Offenheit und gucke dann aus einem Gefühl heraus, wo mich das hintreibt, hinleitet. Und also nach diesem Jahr oder innerhalb dieses Jahres, unmittelbar nach Karriereende, das war ja, ich bin aus London, ich habe meine Koffer gepackt und bin irgendwie aus London wieder nach Potsdam. Dann hatte ich ja generell so eine Reha-Phase auch, weil ich aus einer Verletzung gekommen bin. Und ich hatte halt einfach dieses Glück, der Arzt hat gesagt und der Reha-Therapeut Tabea, das kommende Jahr will ich dich hier mindestens 3 bis 4 Mal die Woche sehen und du trainierst mir hier ab. Und das war nur so, okay, alles klar, ich komme. Also das war so eine Ebene von Struktur, die sie mir gegeben haben. Und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, dieses, okay, jetzt ist ja auch irgendwie Zeit für Projekte. Dann hatte ich gefühlt so 7 Projekte zeitgleich und ich merkte das dann auch einfach, dass ich keine Ruhephase mehr gekriegt habe. Dass ich einen erhöhten Puls hatte. Wie wenn man so Zone 3 in der Belastungszone hängt und das dauerhaft. Und dann auch mit Pulsschlag hoch, nicht mehr wirklich runtergekriegt und irgendwie aber auch nicht müde, also so richtige körperliche Symptome, wo ich dann ein Glück irgendwann mental auch gesagt habe, okay, warte mal, irgendwas läuft hier völlig falsch. Und dann habe ich mir eine Therapeutin geholt, mit der habe ich einen 4-Wochen-Workshop gemacht und dann haben wir quasi in der Rückschau nochmal so, was ist da eigentlich alles passiert, diese 15 Jahre Karriere. Und das einfach mal auch zu sehen, was man da gemacht hat. Ja, einfach nochmal zu emotional auch zu durchlaufen und dann zu sehen, so, okay, was ist jetzt gerade da? Und natürlich war auch eine gewisse Traurigkeit noch da, weil ich das halt nicht mehr machen konnte, so wie ich es habe machen wollen. Und zu sagen, so, okay, was nehme ich daraus mit? Und das waren so 4 super intensive Wochen. Und daraus habe ich so viel wieder geschöpft, beziehungsweise so, welche Energie möchte ich wie weitertragen? Und das war dann halt schon der Fußball auch, ne? Also ich brauchte erstmal einen gewissen Abstand. Und dann war es doch wieder der Fußball. Und wie ich da Expertin geworden bin, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich hatte gar keinen Bock drauf. Ich hatte einen Anruf von Prime und dann hatten sie schon gesagt, so, hey, so, und ich so, boah, nee, Männer Champions League. Oh, nee. Also so, weil ich selber auch schon, ne, um die Themen, um die Headlines, worum geht's da wirklich? Geht's überhaupt eigentlich wirklich um diesen Fußball? Oder ist dieses Drumherum eigentlich viel mehr im Fokus? Und da hatte ich absolut keinen Bock. Ich hatte so nach Tiefgrund des Lebens gesucht und krieg da so eine Anfrage. Ja, und beim zweiten Mal, also ich habe erstmal gesagt, so, nee, mach ich nicht. Und dann haben sie aber irgendwann nochmal nachgefragt und da habe ich dann schon gemerkt, so, okay, das ist schon, ich mach's jetzt einmal, weil da war Kim Kulik ausgefallen, die hatte das dann gemacht. Und seitdem, schon mal jetzt sind 3 Jahre sind vergangen irgendwie und es ist schon eine Herzenssache irgendwie geworden, ja.
Ja, ich finde das auch total spannend und ich würde auch gerne so ein bisschen einsteigen, weil wir haben ja auch das Thema heute eigentlich, wie sind Frauen eigentlich im Fußball und natürlich speziell auch im Männerfußball sichtbar positioniert und so weiter. Und es ist ja Champions League, die große Bühne. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, boah, ich habe so ein bisschen gehadert am Anfang. Wie ist es denn jetzt so rückblickend, auch jetzt mit 3 Jahren, diese Öffentlichkeit? Hast du das Gefühl, deine Stimme als Expertin wird wirklich immer gehört? Oder gibt es auch Momente, wo du das Gefühl hast, hier geht es eigentlich gerade vielleicht vielen auch nur darum, dass ich eine Frau bin? Also wie ist deine Wahrnehmung jetzt so nach 3 Jahren?
Also ich kann das schwer differenzieren, weil es war ja teils selbst auch schon zu aktiven Zeiten als Spielerin so dieses, die Rolle der Frau in einer männerdominierenden Sportart. Und ich glaube, es fällt mir richtig schwer, mich da raus zu zoomen und zu sagen, so, okay, warte mal, wie wirkt das eigentlich von außen und so? Weil ich so selber in dieser Passion drin bin. Und das ist ja ähnlich mit Louis, mit Marie-Louise Etal ja auch. Wir waren ja auch zusammen in der Sportschule und sind die ganze Jugendphase durchlaufen. Ture, du kennst sie ja auch mega gut. Ja. Durch die U-Nazio. Dieses, wir wollen einfach nur, also wir haben so eine Passion, wir ziehen das so durch, weil wir so eine große Freude daran haben. Und dann passieren ganz viele Dinge im Außen, was mir beispielsweise am Anfang gar nicht so bewusst geworden ist. Oder jetzt auch, ne, wenn du fragst, so, was sich verändert hat. Was ich eher so in Gesprächen mitkriege, die ich dann habe, oder auch Feedback jetzt beispielsweise auch vom Sky-Top-Spiel, dass große Sorge war, inwiefern, also von der Head-of-Regie, Entscheidungsebene, ja, aber wie finden dann andere auf der Bühne ihre Räume, wenn da plötzlich eine Frau ist?
Ja, aber das ist doch schon bezeichnend.
Ja.
Das ist doch schon genau der falsche Ansatz zu denken.
Ja.
Bin ich ein bisschen sprachlos gerade, muss ich sagen.
Und das ist so krass, Fabi, weil, also das ist so von der Entscheidungsebene, ne? Und das ist das Feedback, was ich daran so schön finde, ist die, wie sie selber so eine Erlösung empfunden haben, weil ihre Angst nicht bestätigt wurde, sondern eher so eine Verwunderung dessen, wie mega atmosphärisch es geworden ist, wie schön diese Dialogformen sind und auch wie gewisse Attitüden des Empörung eines männlichen Kollegen nimmt halt zurück, weil natürlich eine ganz andere Atmosphäre gegeben ist und man achtsamer miteinander umgeht. Hm. Und dann denke ich mir so, yes, das ist doch genau das, was wir wollen.
Ja.
Ich finde das auch eigentlich, also ich habe jetzt selber mal grundlegend die Erfahrung gemacht, dass oft bin ich als alleiniger Experte mit im Einsatz. Ich habe jetzt aber auch mal kurzzeitig am vergangenen Wochenende die Erfahrung gemacht, dass wir so eine Kooperation beim Zweitligaspieltag in der Konferenz mit RTL hatten und Pat Helmes mit dabei stand. Pat Helmes ist offensichtlich keine Frau, aber, aber trotzdem haben wir beide uns danach jetzt gestern unterhalten und haben gesagt, ey, es war auch irgendwie richtig cool, zu viert waren wir dann, da einfach mal für eine kurze Zeit so ein richtiges Gespräch aufkommen zu lassen. Und es hat sich total angenehm angefühlt, muss ich sagen. Und da waren wir uns beide auch einig. Und ob es dann am Ende ein Experte oder eine Expertin ist, ist für mich scheißegal. Weil, also ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, wie sehr dir, sorry für den Ausdruck, die Kotze im Hals gestanden hat, aufgrund dieser ganzen Reaktionen und Kommentare nach der Ernennung von Marie-Louise zur Cheftrainerin. Also was da abgeht, ich habe kurz gedacht, wir sind wieder im 18. Jahrhundert, also sorry, ich kann es nicht anders ausdrücken, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass es diese krass negativen Reaktionen heutzutage noch gibt.
Ja, und das, ich finde das noch viel krasser, auch gerade wenn jetzt aus der künstlichen Welt heraus, aus der digitalen Welt heraus, in die analoge Welt, wie sehr das ja übernommen wird. Also das kommt mir ganz oft entgegen, weil ich ja dann auch, wenn ich zu den Spielen reise oder so, bin ich ja immer mit den Öffis unterwegs. Und reise quasi mit dem öffentlichen Nahverkehr auch zu den Stadien. Und dadurch hat man automatisch ja auch schon irgendwie Kontakt zu den ein oder anderen Fans, die auch teils auf mich zukommen. Und wie häufig mir es begegnet, die dann sagen so, ey, also sie müssen sich das ja echt mal selber eingestehen, ne? Also dass sie schon auch überrascht waren und weil sie auch, ne, wenn die so in ihrer Bubble unterwegs sind und wie Frau kann doch Männerfußball gar nicht, weil viel schneller und auch qualitativer so. Und dann, wie sehr sie selber sich eingestehen müssen, so, oh krass, nee, ich habe da auch nur mitgeredet. Und eigentlich sehe ich aber und mache gerade ganz andere Erfahrungen, gerade auch, wenn man unmittelbar mit beispielsweise jetzt in dem Fall mit mir im Austausch ist. Und dann einfach auf Ebene, auf Augenhöhe sich inhaltlich über Fußball austauscht. Und das finde ich halt krass. Und dann ja auch wiederum schön, dass da sich eigene auch an die eigene Nase fassen und sich selbst mal auch reflektieren, weil sie auch Träger dieser Meinung anderer vermehrt sind. Das finde ich auch sehr, also was man unterschätzt.
Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es ja gerade so ist, wenn man Leuten auch von Angesicht zu Angesicht begegnet, dann kann man auch häufig in guten Austausch gehen. Es ist halt häufig wirklich diese Social Media, was ja natürlich auch viel, viel aggressiver und einen ganz anderen Ton mit sich bringt. Ich habe nämlich auch, ich meine, letztendlich arbeite ich ja auch in diesem Geschäft. Mein Gefühl ist auch, also ich glaube, dass die Leute jetzt aus unserer Perspektive Fußballexpertinnen in den Sendern schon mittlerweile wirklich, dass man da auf Augenhöhe agiert, dass man da wirklich anerkannt ist, aber viel doch noch bei den Fans einfach, naja, häufig habe ich schon das Gefühl, man darf sich weniger Fehltritte erlauben, wenig mal einen Versprecher, wenig mal vielleicht einen Spieler vertauschen oder irgendwas mal grenzwertig analysieren, dann ist es immer direkt, boah, die hat halt einfach keine Ahnung vom Fußball, weil es eine Frau ist.
Und jetzt kommt Bex.
Diese Erfahrung lässt sich unter anderem mit dem sogenannten Gender Bias erklären. Fehler von Frauen in männerdominierten Bereichen, wie es der Fußball teilweise noch ist, werden häufig stärker bewertet und schneller als Hinweis auf fehlende Kompetenz interpretiert. Dies kann dazu führen, dass derselbe Versprecher oder dieselbe Ungenauigkeit bei einem Mann noch als normaler Ausrutscher gilt und auch gar nicht weiter auffällt, aber bei einer Frau ein besonderer Fokus darauf liegt. Dahinter kann unter anderem auch ein Attributionsfehler stecken. Menschen versuchen ständig Verhalten zu erklären. Liegt etwas an der Person selbst oder liegt etwas an den Umständen? Bei Frauen wird in diesem Beispiel ein Fehler eher internal attribuiert, also auf persönliche Eigenschaften zurückgeführt. Sie hat also keine Ahnung vom Fußball. Bei Männern erfolgt im gleichen Beispiel dagegen häufiger eine externe Attribution. Er hat sich halt versprochen oder das passiert eben mal live. Interessant ist dabei, dass Tabea zwischen ihrem professionellen Umfeld und den Reaktionen von Fans unterscheidet. Das deutet darauf hin, dass institutionell durchaus Fortschritte gemacht wurden, etwa mehr Respekt innerhalb der Branche, während sich gesellschaftliche Einstellungen und stereotype Wahrnehmungsmuster etwas langsamer verändern.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Und wenn es ein Mann ist, dann wird das so, ja, dann ist es halt mal so, dann hat er sich ja mal versprochen, oder Lothar Matthäus, der sich dreimal das Spiel verspricht. Ich will nicht sagen.
Lothar darf sowieso alles. Darf alles. Zu Recht auch. Vollkommen zu Recht.
Ja, nee, aber deswegen habe ich schon das Gefühl, so im Arbeitsumfeld und die Leute, die auch unsere Auftraggeber sind, da finde ich das mittlerweile doch, hat sich schon sehr entwickelt auch. Ja, der Respekt auch vor unserer Arbeit, aber viel so, finde ich, wie gesagt, was so den 0815 Fußballfan angeht, da ist es häufig noch so die Meinung, ja, Frau.
Ja, dann kann ich mich ja mal kurz an die 0815, wie du sie nennst, Fußballfans richten und mal kurz einfach sagen, also ich habe bei uns im, ich nenne es jetzt mal im Kollegenbereich, da wird definitiv kein Unterschied gemacht zwischen Experte oder Expertin. Das ist ja das, was du auch gerade sagst. So, dann kann ich dir sagen, auch wir Experten werden hin und wieder mal kritisiert, natürlich vor allem ich vollkommen zu Unrecht, weil ja ich nur alles richtig mache, Spaß. Aber selbst das bei uns ist dann wenig auf sachlicher Ebene, sondern eher viel auf emotionaler Ebene. Ich habe in meinem Leben ganz, ganz viele Frauen kennengelernt, die wenig Ahnung vom Fußball haben. Ich habe aber genauso viele Frauen kennengelernt, die richtig viel Ahnung vom Fußball haben. Und das Gleiche gilt übrigens für Männer.
Ja,
ich habe mich mit ganz, ganz vielen Männern unterhalten, wo ich mir im Nachhinein dachte, nur weil du jetzt seit, also mich freut das, dass du seit, keine Ahnung, 25 Jahren Fußballfan bist, dass du seit 40 Jahren in das gleiche Stadion gehst und dein Verein unterstützt. Aber das macht dich ja noch nicht zu einem Fußballexperten. Auch aus Gesprächen mit Männern gehe ich raus und denke mir, boah, da war aber jetzt wenig Fachwissen vorhanden. Hm. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm.
Nee, genau.
Also es muss ja nicht jeder oder jede sich total gut im Fußball auskennen, sondern einfach auch nur, darf einfach nur seine Leidenschaft dafür und seine Unterstützung für seinen Verein ausleben. Und alles ist in Ordnung. Ich verstehe aber auch nicht, es ist ja dann immer dieses, Tabea, du hast es gerade einmal gesagt, ja, der Männerfußball ist viel schneller, viel intensiver als Frauenfußball. Ja, vielleicht mag das stimmen von außen betrachtet oder ist in der Wahrnehmung so, aber wenn man das dann argumentiert und sagt, ein männlicher Fußballspieler kann schneller laufen, kann härtere Zweikämpfe führen, kann härter schießen, kann höher springen als eine Frau, ja, dann ist das so. Dann widerspreche ich dem nicht. Aber wenn wir auf eine Trainerin gucken.
Ja, oder auf Expertise generell.
Oder auf Expertise,
ne?
auf sich zum Fußball zu äußern, Fußball zu beobachten, dann ist das doch scheißegal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja. Weil dafür brauche ich meine Augen in erster Linie.
Ja.
Ne? Und also das Argument zieht bei mir, das möchte ich hiermit ein für alle Mal entkräften.
Ja.
Ich finde es auch schon super, super spannend, Fabi, weil oftmals, also wenn mir etwas begegnet, die ist ja, also ich muss ja, irgendwie heute fand ich, warst du nicht gut. Und dann ist so dieses, ich frage dann direkt so, hey, was fandst du nicht gut? Gib mir da gerne Feedback. So dieses, weil dann kann ich das ja am nächsten halt irgendwie anwenden, beziehungsweise wenn es irgendwie an der Klärung irgendwie nicht verstanden wurde, so, gib mir da gerne irgendwie mal kurz Rückmeldung. Ja, nee, das wisse er gerade nicht so genau. Er kann das nicht auf den Punkt bringen. Ich so, vielleicht haben wir jetzt gerade nicht hier gerade ein Vermittlungsproblem.
Ja, aber was heißt denn auch bei Experten oder Expertinnen nicht gut? Nicht gut heißt, dass du nicht deren Meinung teilst. Ja, aber das ist doch nicht, das ist doch absolut subjektiv. Ja. Also wenn ich mich hinstelle, egal ob Mann oder Frau, stelle mich ins Fernsehen, sage, ich sehe das so und so und begründe das, dann ist das nicht, ich sage das jedes Mal, dann meine Meinung ist ja nicht immer die richtige. Aber es ist meine Meinung, die vertrete ich. Und auch da spielt es keine Rolle, ob ich ein Mann oder eine Frau bin.
Und dann bewegen wir uns ja in einer Sportart meines Erachtens mit der größten Illusion. Weil wir 88 Millionen denken ja als BundestrainerInnen, dieses Spiel bis ins kleinste Detail auch zu verstehen. Und dann, und deswegen finde ich diese Position, weil da habe ich mich auch mal gefragt zu diesem, was möchte ich denn mir selbst auch für einen Mehrwert geben, so aus der eigenen aktiven Karriere, was würde ich mir wünschen, weil ich sehe es beispielsweise bei Olympia, wenn ich in andere Sportarten reingehe und ich liebe es, wenn da ein aktiver oder eine ehemalige Athlet oder Athletin über seine eigene Sportart redet und das teilt, weil dadurch lerne ich, diese Sportart kennenzulernen, Judo zum Beispiel. Ich habe absolut keinen Plan davon. Und dann brauche ich aber jemanden, der mir das halt irgendwie ein bisschen näher bringt. Und so versuche ich meine Position zu sehen. Und gerade ja auch die sowohl taktischen, technischen wie auch also trainingswissenschaftlichen Hintergründe, die kann ich ja in meine Expertise mit einfließen lassen. So, und das ist so mein View of, was möchte ich auch einer Sendung beispielsweise als Mehrwert teils mitgeben. Und das ist ja genau das. Ey, guck mal, wie lange wir alle diesen Grashalm von A nach B umlaufen sind. Mhm. Und was wir an Erfahrung gesammelt haben. Und dann denke ich mir so, ja, wie geil ist das doch bitte dann auch mal an den Tisch, ne, was du auch gerade meinst, zu vier zu teilen und einfach mal darüber zu fachsimpel zu philosophieren, finde ich großartig.
Und jetzt ist es ja auch so, wir haben jetzt, die erste halbe Stunde hier hauptsächlich aus unserer Rolle auch als TV-ExpertInnen gesprochen. Aber es ist ja grundsätzlich im männlichen Profifußball so, dass es eigentlich krasse Machtstrukturen gibt und das ist in jeder Rolle. Ich meine, doch, wir haben jetzt gerade schon über Louis als Trainerin gesprochen, aber die meisten Trainer, Entscheider, Experten im Männerfußball sind halt Männer und sogar im Frauenfußball. Wenn man sich mal anguckt, ich glaube, im Moment sind immer noch der Großteil der Trainer in der Frauenbundesliga männlich. Also es ist ja schon einfach ein sehr männlich geprägter Sport immer noch. Und das ist ja auch ein Thema, ich würde jetzt mal sagen, dem du dich auch bewusst stellst und vielleicht auch aus deiner Rolle heraus natürlich versuchst, Dinge zu bewegen. Würdest du sagen, das ist dir erst so dieses sehr männlich geprägte Fußball ist dir erst bewusst geworden, nachdem du selber in dieses Business gekommen bist? Oder hattest du schon vorher das Gefühl, da ist ein Thema, da möchte ich rein und da möchte ich was bewegen?
Es ist schon, ich meine, wenn ich zu meiner aktiven Zeit gucke, habe ich ja eigentlich immer nur vermehrt von Männern erzählt bekommen, wie ich Fußball umzusetzen habe.
Gerade bei Turbine und, Potsdam, die Legende.
Ja, 10 Jahre, ey. Von klein auf halt auch. Und ich merke einfach, also diese Eindimensionalität, wie sehr mir diese andere Sichtweise, auch gerade jetzt, was beispielsweise auf die Gesundheit der Frau, ne, also alleine Themen, zyklusbasiertes Training und Co., was dieser Impact, der noch mit da ist, der uns einfach oder der mir ja auch einfach gefehlt hat. Und generell, wenn ich in Räume reingehe, bei der Polizei war das ja genauso, teils auch noch vermehrt männerdominierend. Und dann gibt's aber Ebenen auch, wo beispielsweise du in Schulen gegangen bist und über die Polizei geredet hast, das haben vermehrt dann Frauen gemacht. Also so dieses, so noch schon noch so ein bisschen die klassischen Rollen. Und ich dachte mir so, nee, ich finde es viel geiler, wenn man das alles miteinander mixt.
Ja.
Ich meine, ist ja Studienlage, sagt ja ganz klar, ist auch, sind die, also je diverser, desto erfolgreicher, desto höher Potenzial von Erfolg hast du. Und ich finde das ja auch einfach mega interessant. Ich will ja auch mal die Perspektive eines Mannes bezüglich gewisser Sachen. So, da, so bin ich halt dann irgendwie auch groß geworden oder so ist mein Verständnis dann auch. Und ich glaube, da haben wir am Ende des Tages auch nochmal viel mehr gewonnen. Ich merke es beispielsweise auch jetzt alleine nur mit Sicht auf eines Spiels mit meinen Kollegen, dass sie ja nochmal eine ganz andere Perspektive einwerfen hinsichtlich Marktwert. Wie entwickelt sich das alles? Und bei mir sind eher so diese Soft Skills, so wirklich Deep Dive. Okay, warum schafft er jetzt nicht über 90 Minuten die Belastung in höchster Phase zu fahren? Warum bricht er mir in der 75. weg? Leute, was fehlt da? Mhm. Und das finde ich super interessant. Und da am Ende des Tages halt irgendwie vielleicht sind es auch dann zwei, also unterschiedliche Haltungen, die man zu diesem Spiel hat und das dann lernen auszuhalten. Und ich glaube, damit ist so eine Sendung oder auch generell so ein Gespräch, lernen auch mal Dinge auszuhalten, dass jemand einen anderen View hat, was natürlich bei Themen wie Gleichberechtigung, da eine unterschiedliche Haltung zu haben, schwierig.
Ja, also ich finde auch grundsätzlich könnten Fußballvereine wirklich sehr gut vertragen, auch noch ein bisschen diverser zu werden.
Ja.
Wir haben mal ein paar Zahlen. Ich kann dir einfach mal.
Die werden dir nicht gefallen, Tabea. Die
werden uns allen nicht gefallen. So, muss ich einmal hier blättern. Also, wenn wir uns mal anschauen, aus dem Bericht Lage der Liga, der FKM-Jahresbericht, also von der Initiative Fußball kann mehr, kennst du ja auch sehr gut. Die haben eine große Analyse gemacht, von letzter Saison allerdings, wenn ich richtig informiert bin. Und da ist herausgekommen, dass der Anteil bei 6% liegt, was Vorstände und Geschäftsführungen in der ersten und zweiten Bundesliga angibt, die mit Frauen besetzt sind. Also 6% dieser Top-Positionen sind von Frauen besetzt. Insgesamt von 84 Führungspositionen im Top-Management sind nur 6 mit Frauen besetzt. 32 Clubs ohne Frauen sogar in der Führungsebene. Auch bei Aufsichtsräten sind es nur 10%. St. Pauli ist die große Ausnahme, positive Ausnahme, sagen wir es mal so, die gleich mehrere Frauen im Präsidium und Aufsichtsrat haben. Da sieht man ja schon, wie schwierig es ist, anscheinend auch für Frauen in diese Ebenen und diese Rollen reinzukommen, wie, in was für Strukturen der Männerfußball noch gefangen ist, weil, und das erschließt sich für mich nicht, weil wir haben ja mittlerweile, also es ist ja, wir haben darüber gesprochen, diversere Teams sind immer produktiver und naja, am Ende ist ein Fußballverein ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und warum sollen in diesen Top-Führungspositionen dann einfach nicht auch die besten Leute sitzen und da gehören mit Sicherheit auch top-qualifizierte Frauen dazu. Man hat das Gefühl, es bricht sich ja so ein bisschen oder es bricht so ein bisschen auf. Wir haben ja zum Beispiel Tatjana Henny als CEO bei RB Leipzig. Es wird gerade Kathleen Krüger beim HSV zumindest Stand heute diskutiert als Sportvorstand. Also passiert zumindest was, hat man das Gefühl, aber immer noch die Zahlen trotzdem erschreckend, oder?
Ja, aber dann frage ich euch beide, was denkt ihr denn, wo, also dass sie erschreckend sind, ja, unterschreibe ich sofort, aber was denkt ihr beide denn, woran es liegt? Liegt es daran, dass sich, müssen sich die Frauen, die diese Jobs sicherlich genauso gut machen können wie Männer, müssen die sich noch mehr positionieren, müssen die sich noch mehr trauen, müssen oder sind unsere Strukturen im Männerfußball tatsächlich noch so festgefahren, dass wir gar nichts zulassen? Woran liegt's? Ich weiß es nicht, weil ehrlicherweise habe ich in die Strukturen des Fußballs sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich wenig Einblick gehabt in meinem Leben.
Also ich sag mal so, ich glaube, dann ist einfach das Schmerzensgeld teils noch zu gering. Es ist, also du musst schon, Lou hat es ja auch einmal gesagt, sie hat mittlerweile das einfach sich ein dickes Fell angeeignet. Ich merke es teils auch, es gibt solche Sendungen, also Thema Energiemanagement. Wenn du diesen Pioniergeist nicht in dir trägst und damit die Kombination auch die Energie mitbringst, schon bereits gelernt haben musst, ganz klar Grenzen zu setzen, zu kommunizieren, dann noch die Ängste dieses Systems noch aufzufangen, besänftigen. Also es wird ja auf allen Ebenen wird dir abverlangt, ne, was ich vorhin auch meinte, was eigentlich für Sorge, für eine Angst war. Wie gehen denn jetzt aber die anderen Kollegen da um, wenn da eine Frau mitsitzt? So, dann trägst du das ja auch noch, weil so die Empathie bringen wir mit unserer Weiblichkeit automatisch mit einher. Das musst du noch einmal noch wissen zu regeln. Und das musst du wollen, beziehungsweise das muss die Lebenssituation auch hergeben. Ich glaube, das ist es auch, ja.
Ja, es ist halt, ich glaube, dieses dicke Fell, was einerseits man sich, also du weißt ja schon, wenn ich in so eine Rolle gehe, ich werde auch so viel Widerstand stoßen und da muss ich Bock drauf haben, glaube ich schon. Aber andererseits bin ich auch der festen Überzeugung, dass einfach Fußball sehr viel natürlich von Netzwerken lebt. Wer kennt wen, wer hat wen, wer bringt wen in welche Positionen. Das ist nun mal dann, wenn man sich anguckt, wie da teilweise auch die Jobs hin und her geschoben werden, sind das natürlich dann ja hauptsächlich Männer, die sich untereinander diese Jobs gegeben haben über Jahrzehnte hinweg. Und das ist natürlich schwierig, dieses System aufzubrechen und dann zu argumentieren, warum soll ich denn jetzt hier eine Frau hinsetzen, wenn ich doch hier 5 enge Kollegen habe, die ich schon über Jahrzehnte kenne und denen ich so einen Job geben kann. Das ist, wahrscheinlich gehört es auch dazu, dass es ein langer Prozess ist. Aber glaubst du, dass es so, naja, Frauen wie dann Louis eben braucht, um dieses System aufzubrechen? Oder ist das eher ein Tropfen auf den heißen Stein und einfach dann immer mal was Tolles, was in den Medien auch gut ankommt, aber nichts, was wirklich das System nachhaltig verändert.
Doch, da glaube ich ganz fest dran. Also alleine, wenn ich überlege, ne, die Expertinnenrolle, wie das vor 3-4 Jahren angefangen hat und jetzt sind wir mittlerweile um die 6-7 Expertinnen in Deutschland. Also es ist auf jeden Fall genau der Weg, den wir einschlagen müssen und da braucht es diesen Pioniergeist und alleine mit Louis, was das für Sphären eröffnet für, weißt du, wenn ich dann im Workshop in der Grundschule bin und dann sage so, hey, wir haben übrigens eine Trainerin, so, ah, was, cool, das kann ich werden, so die Mädchen. So, und da fängt ja wirklich was an. Mich würde wirklich mal interessieren, inwiefern sich die Mitgliederzahlen bei Union selbst verändert haben und aber auch die Zugänge für Trainerinnenlizenzen verändert haben. Ob man das vielleicht mal ein bisschen validere Aussagen bekommen könnte. Weil daran glaube ich ganz, ganz fest. Und man sieht es ja auch alleine jetzt, dass Kathleen Krüger beispielsweise diskutiert wird für den Sportvorstand beim HSV. So, ich habe gerade das ganz stark das Gefühl, dass wir an der Zeit sind, wo mächtig die männerdominierenden Systeme geschüttelt werden. Und ich sag auch, das ist jetzt vielleicht einfach eine Kempsche These. Keine Ahnung, ob man sie irgendwann belegen kann.
Wir können schon mal Patent anmelden, ja. Die Kempsche These.
Ja, Fußball ist ein Wirtschaftsunternehmen, gerade im Männerfußball. Aber was das für eine Geldschleudermaschine ist, Halleluja, was da für Lehrgeld gezahlt wird. Also sorry, das finde ich finde ich ja so unattraktiv, da Geld reinzusetzen, weil ich weiß, es wird verfeuert. Also jegliche Situation, wo ich überlege zu investieren, Fußball, männlich, gerade auch Jugend, NLZ, wäre das Letzte, wo ich irgendeinen Pfennig rein investieren würde, weil ich weiß, so am Ende des Tages, was kommt denn bei rum und wie messbar kannst du den Erfolg machen? Und ich glaube, dass das sogar mit je mehr Weiblichkeit und dann Ausgeglichenheit du da schaffst, desto nachhaltiger wird auch dieses Wirtschaftsmodell Fußball.
Übrigens, wenn wir mal kurz auf die, du hast gerade Trainerin angesprochen.
Jetzt nimmst du mir meinen Gedanken weg.
Nee, da komm,
sprich weiter.
Ich wollte gerade kurz nochmal Zahlen dazu liefern, wie viele Frauen überhaupt potenziell Cheftrainerin einer Bundesliga-Mannschaft.
Ich wollte Tabea raten lassen. Ja, dann machen wir
das. Das finde ich gut.
Okay, was soll ich raten?
Du sollst raten, also man, um in Deutschland als Cheftrainerin im Profifußball arbeiten zu dürfen, brauchst du eine Pro-Lizenz, ne? Das ist die höchste Lizenzstufe. Und du sollst jetzt raten, wie viele Frauen in Deutschland die besitzen.
In Prozent
Nein, in Anzahl? Nein, in Zahl.
Es reicht eine absolute Zahl.
Okay, 23, sag ich.
Gar nicht so falsch.
Nicht falsch. Es sind Millimü mehr, 30 sind es.
Okay.
Aber das ist, also, du hast sogar noch tiefer angesetzt, als ich gedacht hätte. Ich finde 30 schon erschreckend.
Ja, aber das ist ja dann auch ein Zeichen dafür, dass der Pool an Frauen, die diesen Posten besetzen können, noch sehr gering ist. Und das ist ja auch dadurch begründet. Und es braucht ja auch alles Zeit, um zu wachsen, um Frauen erstmal dafür zu begeistern, sich für solche Rollen zu qualifizieren, sei es Trainer, sei es, naja, irgendwelche Chefetagen.
Ich glaube, es ist aber auch gar nicht, ich habe mich nicht mit Trainerschein beschäftigt, tatsächlich, weil das für mich noch meilenweit weg ist. aber ich weiß, es soll ja relativ schwierig sein, überhaupt in diese Lehrgänge reinzukommen, ne?
Ey, voll. Ich weiß um ein Praxisbeispiel, die Lizenz in dieses Lizenzierungsverfahren reingegangen ist. Und das Ding ist ja, dass du alleine schon unterschiedliche Grundvoraussetzungen hast, weil mit Zielanforderungsprofil von Lizenz musst du ja auch gewisse Mannschaften auf einem gewissen Niveau trainieren.
Mhm.
Ja. Da du aber unterschiedliche Herangehensweisen hast von Männerfußball und Frauenfußball, Thema dritte Liga, gibt's halt beim Frauenfußball nicht. Mhm. Also müsstest du dann in die Schiene rein, nicht gehen in den Männerfußball. Und das mach mal eben von heute auf morgen oder von der ein Lizenzphase zur nächsten. Und da hat dann die ehemalige Ex-Spielerin halt den Hörer in die Hand genommen, hat gesagt so, hey, lieber DFB, alleine eure Grundvoraussetzungen sind schon kein gleichberechtigter Zugang zu dieser Lizenz. So darf das nicht funktionieren. Und da zu sensibilisieren und dann 2 Wochen den Menschen halt immer wieder aufzuzeigen, was hier nicht in Ordnung ist und endlich mal, dass einer da irgendwie Verantwortung übernimmt. Das ist ja alleine auch das, also Thema Ursache. Wir müssen die Menschen in diesen Strukturen zur Verantwortung ziehen, dass sie was zu tun haben für diesen gleichberechtigten Zugang.
Ja.
So ein bisschen Henne-Ei.
Ja, genau. Es gibt ja mittlerweile zumindest mal, was ich kenne vom DFB, dieses Projekt DFB Female Brilliance, wo man eben versucht, auch Frauen dahin zu fördern und mehr Sichtbarkeit für Frauen zu schaffen im Fußball, um eben auch den Weg in solche Funktionen zu erleichtern. Es gibt zum Beispiel mittlerweile auch eine FIFA-Quote für Trainerinnen, zumindest bei den Frauenturnieren, dass Cheftrainerin oder zumindest eine Co-Trainerin weiblich sein muss. Weil zum Beispiel bei der WM 2023 waren nur 12 von 32 Teamchefs weiblich. Also gerade da versucht man ja auch zumindest mal Frauen den Weg etwas mehr zu ebnen beziehungsweise Strukturen zu schaffen, um den Weg dahin zu erleichtern. Und trotzdem ist es immer noch so schwer, wie man ja merkt.
Ich fände auch, das ist ja auch eine finanzielle Gap, ne? Also es ist ja wirklich ein Invest, was du da betreiben musst, wenn du da das Lizenzierungsverfahren bis nach oben hin zum A-Lehrer irgendwie durchgehen willst.
Teuer, ja.
Ich fände, das wäre eine Möglichkeit, doch, dass wenn ich quasi als ehemalige Spielerin nicht die, ich glaube, reden wir da über 20.000, 30.000 Euro, die du da insgesamt investieren musst.
Viel, ja.
Ich finde, das könnte man prozentual zu dem Einkommen als aktive Spielerin finanzieren im Vergleich zu Männerfußball.
Ja.
Wäre fair auf jeden Fall.
Ey, oder?
Ja, finde ich schon. Also ja, wobei, es könnte natürlich das Argument dann kommen, es machen ja nicht nur ehemalige Profis Trainerscheine, ne? Also auch da musst du dann ja gucken, es gibt ja auch viele Leute, die nicht Fußball aktiv gespielt haben und trotzdem gerne diese Trainerscheine machen möchten und die ja auch das Gleiche zahlen müssen.
Dann gibt bei Festivals, kenne ich das, gibt es einen Soli-Beitrag, dass dann die mehr verdienen, also reden wir jetzt mal erste Bundesliga Männer-Profibereich, haben dann noch einen Soli-Beitrag genau für diese Menschen, die halt nicht den Weg gehen konnten, aus diversen Gründen mitfinanzieren.
Aber ich finde, wir bewegen uns hier schon in eine gute Richtung, weil das wäre jetzt auch so zumindest mal Richtung Ende auch die Frage gewesen, was muss ich denn weiter überhaupt tun oder was können wir tun, um es immer mehr zu öffnen, den Fußball auch für Frauen? Glaubst du, es sind am Ende die Strukturen, es sind am Ende vielleicht die Pionierinnen, die wie jetzt eine Louis in diese Position gehen müssen oder eine Tatjana Henny oder vielleicht auch eine Kathleen Krüger, oder muss man doch eher an den Strukturen erstmal basteln? Was glaubst du, sind in den nächsten Jahren die wichtigsten Faktoren?
Focus Good Governance, das ist ja das, was über Fußball kann mehr, da bin ich ja im Beirat, auch diskutieren wir viel. Also warum gibt es gerade überhaupt erst diese Zahlen, also eine Messbarkeit, weil das kommt nicht von innen, das kommt von außen. zu sagen, also wir machen die Dinge messbar und dann auch, wie finanzieren wir eigentlich dieses Modell Fußball? Wo gehen welche Gelder wie hin? Und auch gerade, wie viel können wir überhaupt unseren eigenen Fußball im Nachwuchs viel besser finanzieren, wenn wir wüssten, wo auch welche Gelder hingehen? Und das auch anhand von Good Governance ganz klar mit Spielregeln gedeckt ist. Ich meine, es gibt das Thema der Frauenquote. Ich sage einfach, das sind ganz klare Spielregeln. So, darüber den Zugang zu schaffen und einfach die Strukturen, wo ja immer Menschen hintersitzen. Wenn man jetzt nur an den DFB-Bundestag denkt, wie sich da am Vorabend wie was hin und her geschoben wird, damit am Ende trotzdem die Personen da sitzen und dann auch noch am Ende des Tages von allen Landesfürsten dagegen gestimmt wird, dass die weibliche Form in der Satzung halt nicht mehr existiert. Mhm. Also rein auch Bewusstsein für die Sprache zu entwickeln, zu sensibilisieren. Und das fängt mit mir als Mensch in diesem System, in den Verantwortungspositionen an. Und es ist so ein bisschen, ich meine, ihr kennt, oder wir kennen das ja, wenn ich eine gewisse Leistung erbringe, wird sie ja sie ist ja unmittelbar messbar. Und anhand dieser Messbarkeit, wenn sie jetzt an Sprints, an Laktat oder Code, anhand dessen wird ja mein Anforderungsprofil gemacht und wird gesagt, okay, du bist in einem extrem guten Bereich oder wir haben noch Potenzial. Und das gibt es in diesen Funktionen nicht, wo ich mir denke, so, nee, Leute, so funktioniert es nicht. Wir müssen da eine Messbarkeit reinkriegen. Hm. Und meinetwegen auch gerne dann zu sagen, so, okay, da Good Governance auch in Kombi mit der KI, damit wir mal da ein bisschen unemotionaler werden. Und wirklich uns da zur Reflexion begeben. Ich glaube, damit sollte das anfangen.
Und wenn wir sind ja jetzt auch alle drei, wie gesagt, im Medienbereich tätig. Wenn wir die Medien noch mit dazu nehmen, was wünschen wir uns da? Wünschen wir uns mehr Normalität, dass wir gar nicht, also dass wir es irgendwie als normaler hinnehmen, wenn eine Frau dann auch im Profibereich, im Männerprofifußball eine Führungsposition hat, egal wie die aussieht, oder wünschen wir uns mehr Fokus, dass mehr Fokus darauf gelegt wird, oder ist es ein guter Mittelweg, den wir brauchen? Also Medien, wir wissen alle, Medien können eine ganz große Rolle spielen bei vielen Dingen.
Ich finde, da wünsche ich mir noch mal mehr Handlungsstrategien. Das habe ich ja selber jetzt auch bei Sunset and Wine beziehungsweise Prime gesehen, jetzt wie damit umgegangen wurde mit dem ganzen Shitstorm, was das Video anging. Zwecks meiner Wenigkeit und den Bayern-Spielern eine Handlungsstrategie von, wie gehen wir mit solchen Situationen um und inwiefern schützen wir unsere Experten wie auch Expertinnen genau in diesem Rahmen von sozialen Medien. Da sehe ich noch keine Strategie, wenn ich ehrlich bin. Und dass wir uns quasi oder dass dann die Arbeitgeber sich ganz klar vor die Pundits stellen und sagen so, hey, hier machen wir die Kommentarspalte von vornherein dicht, funktioniert nicht. Oder gehen halt auch wirklich, es gibt es ja mittlerweile auch, einfach mit der KI zusammen, dass wir, sobald eine strafrechtliche Relevanz in der Kommentarspalte gegeben ist, gehen wir dem nach und schicken das rüber und machen eine Strafanzeige raus.
Vielleicht ganz kurz nochmal, du hast die Situation ja jetzt schon zweimal ganz am Anfang angesprochen, jetzt einmal nochmal. Ich hoffe, es haben alle gesehen. Nochmal wirklich ganz, ganz kurz gesagt, wie hast du denn die Situation für dich einfach persönlich wahrgenommen? Fandest du es scheiße oder war es für dich gar nicht so das
ich
Thema?
Ich kenne ja die Dynamiken. Ich stand selber da, ich habe das Spiel so gefeiert, weil da waren ja viele Elemente drin, ja. Viele Kipppunkte in dem Spiel. Und ich stand da völlig zufrieden und habe das ja auch irgendwie genossen, so auch für die Fans, der ganze Drive, die Dynamik. Und habe das wahrgenommen, habe es nicht bewertet, ob gut oder schlecht oder nicht okay, sondern eher vielmehr gemerkt so. Ich hatte ein Störgefühl so. Mhm. Ich habe das Gefühl, es wird irgendein Nachspiel haben. Mhm. Mhm. Und so bin ich da raus. Ja, und dann habe ich die Konfrontation über die digitale Welt bekommen.
Ja,
dann wird vielleicht auch manchmal aus so einer Situation, die man selber gar nicht so als so extrem wahrgenommen hat, wird dann vielleicht auch mehr gemacht, ne?
Voll und es ist, also deswegen, ich sehe auch die Dynamiken, man kennt es selber, ihr kennt es ja auch, dieses so, du bist da auch irgendwie gerade in Emotionen drin und so. Ich nehme das keinem übel, um Gottes Willen, so, da bin ich die Letzte. Ich gebe sogar den Raum dafür zu sagen, so, hey, Wir sehen uns eh zum nächsten Spiel. Man hat den mit den einen oder anderen andere Ebenen, mit den einen oder anderen halt gar keine Ebene. Fair enough. Was gerade aber die Gesellschaft draus macht und wie sensibel die auf gewisse Dinge reagiert, besonders im Fußball-männlich-Bereich, zeigt ja auch, da ist irgendwie eine Disbalance, wo wir, glaube ich, alle hingucken dürfen, wie wir das besser gestalten.
Mich würde dann noch interessieren, was sind denn so deine Ziele und Themen, die du eben in den nächsten Jahren explizit gestalten möchtest, auch gerade aus deiner Funktion heraus?
Aus meiner Funktion, ich sag mal so, ist so Tabea die Expertin, da sehe ich immer so, dass ich, wenn ich die Freude an diesem Spiel habe, dann bin ich auf dem richtigen Weg, oder das ist meine Bestätigung dafür, dass ich das gerne machen möchte. Mhm. Dann gibt's, sag ich mal, Tabea die Verhandlerin, also auch in diesem Sportsystem, das ist richtig zäh. Das ist auch, wo ich auch echt im Strahl kotzen kann. Dieses, sobald irgendwie eine Forderung meinerseits kommt, unmittelbar das Totschlagargument, Tabea, du hast keinen Wert als Frau.
Gerade wenn es um auch Honorare und Bezahlungen und so geht. Ne?
Ja, so das ist, wo ich auch merke, so, oh, warte mal, wie war das? Also es gibt absolut keine Anforderungsprofile an Expertin sein. Also inwiefern auch thematisch, was wünschen wir uns? Sprachliche Performance, trainingswissenschaftliche Performance, all solche Sachen, also inhaltlich auch, wo ich mir denke, so, okay, warte mal, wie machen wir das messbar hier? So, das geht mir richtig gegen den Strich und da bin ich auch sehr, sehr fordernd und raubt mir auch sehr viel Energie und weiß aber, wofür ich es tue, dass wir da einfach noch viel klarer werden, was wir auch wollen von dieser Rolle Expertin, Experte. In Bezug Weiterentwicklung, Sport, weil der Fußball, der hat ja auch, wenn ich so an Innovation denke, Ture, du ja auch, ne, mit den ganzen Daten, was wir für geniale Pakete haben, um Messbarkeiten zu visualisieren für denjenigen, der Fußball guckt, um da mal so ein bisschen so eine qualitative Base mit einzubringen. Das ist so ein bisschen mein Weg, den ich gerne mit skizzieren würde, mit gerade auch Datenpaketen.
Das ist ja auch einfach nur logisch nachvollziehbar, dass du das sagst, weil du stehst, wenn die Folge rauskommt, dann hast du gestanden, Präteritum 7 war es gestanden gewesen, keine Ahnung, weiß ich nicht, im Emirates Stadium und hast ein hoffentlich wundervolles Champions League Halbfinale gesehen und stehst da auf dem Platz und Turit kennt's, ich kenn's, Woche für Woche weiter im Stadion, auf dem Spielfeld stehen zu dürfen oder nah am Spielfeld stehen zu dürfen, diese Atmosphäre aufnehmen zu können. Das ist ein Geschenk, dass wir das machen dürfen. Und trotzdem ist das ja immer auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Mit sowohl Vorbereitung, viel Reiseaufwand. Du opferst auch, oder opferst in Anführungszeichen, viel deiner Zeit, bist viel unterwegs, siehst Freunde, Familie nicht. Das nimmt viel Raum ein. Und auch da spielt es doch wieder keine Rolle, ob ich ein Mann oder eine Frau bin.
Ja, aber genau da hat Tabea recht. Genau, die Arbeit ist für jeden die gleiche, aber bezahlt wird am Ende nach Wertigkeit deiner Person. Und die Wertigkeit eines männlichen Ex-Fußballprofis ist dann meistens in diesen entscheidenden, von den Entscheidern wird als höher eingestuft als die Wertigkeit einer Ex-Fußballspielerin in diesem Fall. Und das kann ich schon verstehen, dass Tabea da, naja, manchmal gegen Windmühlen kämpft oder wir ja auch, ich ja auch. Also es ist ja nicht alle. Nur dein Thema, es ist ja unser aller Thema.
Ja, und vor allem, weil es wird ja, also ich meine, das ist ja dann diese Art von Oberflächlichkeit, Wertigkeit anhand von Followerzahlen auf Instagram festzumachen. Und da geht es ja noch nicht mal.
Deswegen verdiene ich so wenig.
Ja, du musst mehr Content produzieren, das sage ich dir immer.
Ja, oder? Ich krieg diverse Angebote über Instagram. Ich kann mir ja Followerzahlen auch erkaufen. Also überleg mal, also wenn ich jetzt diese Banalität ausklügeln würde, würde ich da $10,000 investieren, mir meine Followerzahl hoch, also Thema organischer Wachstum oder halt einfach mir die Zahl erkaufen, weil das würde ja meinen Wert generieren für die Verhandlungen. Alter, wie krank ist das bitte?
Ja. Deswegen habe ich immer so schlechte Ausgangspositionen. Deswegen muss ich da nochmal... Unterhalten wir uns gleich nochmal drüber, wie das geht mit dem Follower kaufen.
Ja. Sag mal mehr von deinem Alltag. Poste dein Essen, Fabi. Ja.
Das will keiner sehen. Nudeln. 800 Mal Nudeln in der Woche.
Ja, genau, also das, wir sehen, es ist schon noch viel als Tabea Kemme die Expertin, Tabea Kemme die Verhandlerin und ich weiß nicht, in welchen Rollen du und wir noch so auftreten. Also es ist, glaube ich, da kann ich ja auch aus Erfahrung sprechen, schon noch viel zu tun. Gut, dass es Menschen wie Fabi gibt, die, naja, obwohl sie männlich sind, da überhaupt gar keine Unterschiede machen zwischen Frau und Mann. Das ist ja auch immer wichtig und so Leute brauchen wir auch im System, damit sich auch nachhaltig was ändert.
Ich kann ja immer nur empfehlen, Tabea hat es ja vorher schon einmal kurz angesprochen und du auch, die Leute sind ja in einem direkten Austausch dann ganz anders und ich kann den Leuten immer nur empfehlen, sollte sich irgendwie mal die Möglichkeit ergeben, sich mal 10, 15 Minuten mit einer von euch beiden zum Beispiel hinzustellen oder mit anderen Expertin und über Fußball zu sprechen, macht das, dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass auch Frauen sehr viel Ahnung von Fußball haben können.
Dazu ein Fact, den ich gerne noch einbringe, ist auch oftmals ein sehr starkes Argument. Elisa Sens hat eine Speed-High-Geschwindigkeit von 32
km/h. Also ich finde, ich bin nicht oft über 33 gelaufen übrigens.
Ja.
Also wirklich.
Also krass, ne?
Ich bin, also mein, das Schnellste, was ich, glaube ich, mal gemessen wurde in der Bundesliga, war knapp unter 34.
Ja, du warst schnell im Kopf, Fabi. Schnell im Kopf, das reicht ja auch.
Das war meine größte Stärke. Ich bin also immer noch schnell
Feuer
im Kopf.
Hinter.
Ich bin immer noch schnell im Kopf.
Ja, ey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War uns ein Anliegen, mal über dich und aber auch generell über die Strukturen im Profifußball zu sprechen. Ich glaube, es ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, die wir heute hier gefunden haben, getroffen haben, dass es einfach immer noch ein weiter Weg ist, viel zu tun ist, aber wir müssen drüber sprechen, wir müssen Strukturen ändern, wir brauchen Frauen, die in diese Bereiche gehen, um nachhaltig was zu ändern.
Ja, auch wenn du einen Doktortitel hast, wir finden hier ja selten bahnbrechende Erkenntnisse, sondern wir möchten ja
das
einfach
Offensichtliche
nur
ansprechen.
Ja, genau. Ja. Wir möchten ja einfach nur, auch da geht es ja um Sichtbarkeit, um Aufmerksamkeit, möchten einfach nur immer weiter darauf aufmerksam machen, dass eben noch nicht alles geil ist überall. Und deswegen sage auch ich danke, haben uns eine tolle Frau heute dazu geholt, die Sachen sehr deutlich angesprochen hat. Immer wieder gerne. Vielen Dank, Tabea.
Danke euch auf jeden Fall. Und ich glaube immer fest daran, zusammen sind wir immer besser.
Auf jeden Fall. Und jetzt führst du bitte heute Abend Arsenal zum Sieg.
Ich bin bei dir.
Ich wünsche dir einfach nur ein schönes Spiel.
Danke, bis dann.
Ja, viel Spaß.
Danke euch zwei. Ciao.
Ciao. Im Fußball geht es oft um Gewohnheiten, darum, was man kennt, wer dazugehört und wer eben nicht. Und genau da entstehen die Fragen, die längst über das Spiel hinausgehen. Wenn eine Frau an der Seitenlinie steht und daraus eine Diskussion entsteht, wenn eine Expertin ein Spiel analysiert und plötzlich nicht nur über Taktik gesprochen wird, sondern auch über ihre Rolle, genau darin zeigt sich, worum es eigentlich geht. Nicht darum, ob Frauen im Fußball auch ihren Platz haben, sondern darum, warum diese Frage überhaupt noch gestellt wird. Die Karriere von Tabea ist dabei mehr als nur die Geschichte einer Spielerin, die den Sprung ins Fernsehen geschafft hat. Sie steht für einen Perspektivwechsel, für den Versuch, ein System von innen zu verstehen und gleichzeitig aber auch immer von außen zu hinterfragen und die Finger in die Wunde zu legen. Vielleicht geht es am Ende auch gar nicht darum, den Fußball komplett neu zu erfinden, sondern darum, ihn aus mehr Blickwinkeln zu betrachten. Und genau das macht ihn am Ende besser. Tabea, danke für deine Offenheit. Uns hat das Gespräch sehr gut gefallen. Danke für deine Perspektiven und für den Einblick in ein Thema, das noch lange nicht auserzählt ist. Denn wenn bei Verhandlungen immer noch das Argument kommt, Tabea, du hast keinen Wert als Frau, dann wissen wir, dass wir immer noch einen sehr, sehr weiten Weg zu gehen haben. Tabea Kemme, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sie. Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panik, Herz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, wie weit noch?
Wie weit?
Wie weit?
Ey, wie weit?
Muss man gehen, damit man alles erreicht.
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit,
Tränen und
Zeit. Wir jagen Trophäen aus, sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch?
erreicht.